Guten Morgen auch nochmal von mir, von hier vorne. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass wir hier sein dürfen als Familie, euch besuchen dürfen. Dass ihr mich als schwäbischen Ausländer hier in Bayern aufnehmt, wird ein bisschen von dem sichtbar, was der Apostel Paulus an die Galater geschrieben hat. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Schwabe noch nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, sondern ihr seid alle eins in Christus. Und das dürfen wir als Gemeinde leben, dürfen wir als Gemeinde erleben, und da freue ich mich ganz besonders drüber. Ja, ich wurde gebeten, euch heute Morgen die Predigt zu halten, und der Philipp hat mir gesagt, ich bin vom Thema her ganz frei, ohne zu wissen, dass es für mich immer die größte Herausforderung ist, erstmal ein Thema zu finden, wenn ich irgendwo neu hinkomme oder überhaupt. Ich habe dann gedacht, Johannes, schau doch einfach mal, was in deiner Gemeinde in Stuttgart heute Morgen gepredigt wird. Und als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, ja, der passt so gut, wenn man das erste Mal in einer neuen Gemeinde eine Predigt hält. Und deswegen dürft ihr mit mir aufschlagen oder auf dem Smartphone eintippen oder wie ihr es gerne macht. 1. Korinther 2, die ersten 5 Verse. 1. Korinther 2, Verse 1 bis 5. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Wer von euch kennt Jonathan Favreau? Ich schaue in ratlose Gesichter, das hat schon mal wunderbar funktioniert. Etwas ratloser mache ich euch wahrscheinlich, wenn ich euch erzähle, dass wahrscheinlich die meisten von euch schon mal eine Rede von ihm gehört haben oder zumindest deren Inhalt kennen. Vielleicht hilft es euch aber auch, wenn ich euch dazu sage, dass er nicht selber diese Rede gehalten hat, sondern ein Mann namens Barack Obama. Jonathan Favreau war nämlich lange Jahre der Redenschreiber von Barack Obama und hat an vielen seiner bekannten Reden mitgewirkt und die mitverfasst. Und es ist durchaus gebräuchlich, dass Spitzenpolitiker sich Menschen suchen und anstellen, die ihnen helfen, ihre Botschaft in ein sprachlich und rhetorisches Gewand zu verpacken, sodass möglichst viele Zuhörer von dem überzeugt werden, was dieser Politiker jetzt zu sagen hat. Die Spitzenpolitiker, die wissen um die Macht der Rhetorik. Und um diese Macht der Rhetorik wussten auch schon die alten Griechen. Und um diese Macht der Rhetorik wussten auch schon die Korinther, an die der Paulus hier diesen Brief schreibt. Wer in Korinth etwas gelten wollte, wer Ansehen bekommen wollte, wer sich Respekt verdienen wollte, der musste rhetorisch brillant auftreten. Und jetzt haben wir hier das Selbstzeugnis vom Apostel Paulus gelesen, der so ganz anders nach Korinth gekommen ist. Der so einen ganz anderen Schwerpunkt gesetzt hat, als er dort aufgetreten ist. Und ich möchte diesen Text unter drei Gesichtspunkten heute Morgen anschauen. Der erste lautet eine starke Botschaft, der zweite ein schwacher Verkündiger und der dritte ein kraftvoller Glaube. Eine starke Botschaft als ersten Punkt. Unser Text beginnt mit und ich, oder man könnte auch übersetzen, auch ich. Paulus beginnt jetzt also einen kurzen Abschnitt, wo er von sich selber berichtet, wo er von seinem Auftreten in Korinth erzählt. Und dieses auch ich, das macht deutlich, er knüpft jetzt an das, was er vorher geschrieben hat. Und kurz vorher in Kapitel 1, Vers 27, da hat er geschrieben, das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte macht. Also Paulus hat da ausgeführt, Gott handelt und redet und wirkt Nicht durch das, was etwas hermacht in den Augen der Welt. Nicht das, was stark ist, nicht das, was weise ist, was intelligent klingt. Nicht das, was Menschen in den Bann zieht, ist die Art Gottes, sondern das Schwache, das Verachtete. Das, wo die Welt sagt, ach, das ist doch nichts, das kann man vergessen. Das ist die Art Gottes, dadurch zu wirken. Und jetzt sagt Paulus, auch ich. Also auch er hat sich entsprechend dieser Art Gottes verhalten, als er nach Korinth kam und als er den Korinthern das Evangelium gebracht hat. Und er hat sich eben nicht so verhalten, wie es die Korinther eigentlich erwartet hätten, nämlich rhetorisch brillant und überzeugend, so dass er sie gewinnt. Wir haben gelesen in diesem ersten Vers, er kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit im Griechischen, da stehen hier Begriffe, die aus dem Bereich der Rhetorik kommen. Also das, was ja in Korinth angesehen war, die Rhetorik, das, was die Korinther angesprochen hat, was sie ganz besonders abgeholt hat, worauf sie abgefahren sind, das hatte Paulus nicht gebracht. Darauf hat er nicht vertraut, als er nach Korinth kam. Und wie ist es heute bei uns? Wie muss man sich heute bei uns verhalten, damit die Botschaft ankommt? Ich würde sagen, nicht arg viel anders als damals in Korinth. Auch heute muss es was hermachen. Es muss professionell kommen, es muss überzeugend sein, es muss positiv sein, nur ja nicht irgendwo anecken. Und es stellt sich die Frage an uns, wie sie sich damals an den Paulus gestellt hat, auf was vertrauen wir, wenn wir von Jesus reden, wenn wir von unserem Glauben als Christen reden. Paulus sagt, er hat nicht darauf vertraut, als er ihnen das Geheimnis Gottes verkündigen wollte. Das Geheimnis, oder andere Übersetzungen haben ja stehen, das Zeugnis Gottes. Ein Geheimnis, damit meint Paulus immer etwas, das versteht der natürliche Mensch nicht. Das ist was, das lässt sich mit dem Verstand oder auch mit den Emotionen nicht erfassen, sondern das muss Gott einem aufdecken, das muss Gott einem offenbaren, das muss Gott einem klar machen. Und deswegen war es für Paulus eigentlich ganz logisch und ganz normal, dass er dann auch nicht auf Methoden setzt, die den Verstand oder die Emotionen ansprechen, um dieses Geheimnis, dieses Zeugnis Gottes zu verkündigen. Und im Vers 2 lesen wir dann auch, warum er nicht so kam. Es lag ja nicht daran, dass der Paulus das nicht hätte machen können. Der hätte sicher rhetorisch brillant auftreten können, aber er sagt in Vers 2, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich nahm mir vor, Paulus hat einen Willensentschluss gefasst. Das griechische Wort, das hier steht, das lässt sich auch übersetzen mit urteilen oder mit richten. Also das war ein Entschluss, den der Paulus gefasst hat, den er sich gut und reiflich überlegt hat. Und liebe Geschwister, damit ist das Vorbild von Paulus hier auch eine Aufforderung an uns, dass auch wir uns bewusst entscheiden, bewusst diesen Willensentschluss treffen, dass wir nicht den Menschen nach dem Maul reden wollen, nach dem, was sie halt hören wollen, sondern dass wir so machen wie der Apostel Paulus, nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Nichts anderes zu wissen. Der Apostel Paulus, der hat sicher ganz viel anderes noch gewusst. Der war ja, wie man bei uns im Schwabenland sagt, ein blitzgescheiter Kerle, also ein hochintelligenter Mensch. Der wusste viel, der war gebildet. Der hätte sehr viel sagen können, aber er wollte nichts anderes wissen. Er wollte von nichts anderem reden. Lieber wollte er schweigen, als nicht von dieser einen Sache zu reden, die das Zentrum von seiner Predigt war, nämlich Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und das gilt auch für uns. Liebe Geschwister, das Zentrum unseres Glaubens ist und bleibt der gekreuzigte Jesus. Das Zentrum unseres Redens und unseres Predigens, unseres Verkündigens, das muss Jesus Christus bleiben und er als gekreuzigt. Natürlich nicht als der totgebliebene Gekreuzigte. Thomas, du hast am Anfang einen Vers aus 1. Korinther 15 gelesen, ein paar Kapitel später in diesem Brief, und da macht der Paulus es ganz bewusst deutlich: Jesus ist nicht tot geblieben, Jesus ist auferstanden und erlebt heute. Aber auferstanden ist eben der, der gekreuzigt worden ist. Auferstanden ist der Gekreuzigte. Ich finde das so schön veranschaulicht. Als Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern begegnet ist, da hatte er einen ganz neuen Körper. Einen Körper, der es ihm möglich gemacht hat, heute hier und im nächsten Augenblick dort zu sein. Ein Körper, der es ihm möglich gemacht hat, in Räume reinzugehen, wo die Türen verschlossen waren. Aber eine Sache hat man diesem neuen Körper trotzdem noch gesehen. Und das waren die Wunden von der Kreuzigung. Auferstanden ist der gekreuzigte Jesus. Und er ist das Zentrum unseres Glaubens und soll das Zentrum unseres Redens sein. Es gibt ein englisches Weihnachtslied, da heißt es übersetzt: Es geht nicht einfach um die Krippe, in der das Baby lag. Es geht nicht einfach um die Engel, die für es sangen an diesem Tag. Es geht nicht einfach um die Hirten und um den hellen, leuchtenden Stern. Es geht nicht einfach um die Weisen, die kamen von fern, sondern es geht um das Kreuz. Und dafür musste sich der Paulus in Korinth entscheiden, vom Kreuz Jesu zu reden, das Kreuz Jesu zum Zentrum seiner Verkündigung zu machen. Und dafür müssen wir uns heute genauso immer wieder entscheiden, dass wir vom Kreuz Jesu reden, dass das Zentrum unseres Redens und unseres Glaubens bleibt. Dass wir als Christen von Jesus Christus reden, das ist noch einigermaßen gebräuchlich, aber welchen Jesus verkündigen wir? Den Wohltäter, der er zweifelsohne war? Den Gesellschaftskritiker, den er zweifelsohne auch war? Den Wundertäter oder den Sozialreformer? Oder verkündigen wir den Gekreuzigten? Vom Kreuz zu reden, vom Kreuz Jesu zu reden, das ist was, das kommt nicht gut an in der Gesellschaft. Das war damals in Korinth so und das ist heute so. Die Juden hat es geärgert und die Griechen fanden es blöd, so schreibt es der Paulus in etwa ein paar Zeilen vorher. Aber er schreibt auch: Wenn Gott einem Menschen das Herz öffnet und ihm das aufschließt, dann ist diese Botschaft vom Kreuz eine Kraft Gottes. Dann entfaltet die eine Macht in diesem Leben, die mit nichts auf dieser Welt zu vergleichen ist. Deswegen möchte ich möchten wir jetzt gemeinsam darüber nachdenken, was heißt es, von Jesus als dem Gekreuzigten zu sprechen? Was ist das? Was ist das für eine Botschaft, die Botschaft vom Kreuz Jesu? Vom Kreuz Jesu zu reden, das heißt zunächst mal von Sünde und von Schuld zu sprechen. Das heißt davon zu reden, dass wir als Menschen eben nicht die Guten sind, für die wir uns so oft und so gerne halten. Wir sind nicht die Guten, weil wir auf der falschen Seite stehen. Wir stehen nicht auf der Seite des Guten. Wir stehen nicht auf der Seite Gottes. Wir sind rebellisch gegen ihn. Wir wollen ihn nicht anerkennen als Gott und als denjenigen, der etwas über unser Leben zu sagen hat, sondern wir wollen unser eigener Gott sein und selber bestimmen, was in unserem Leben gilt. Und deswegen sind wir getrennt von Gott. Und die Bibel ist ganz deutlich. Sie sagt, deswegen ist Gott zornig auf uns. Sein Zorn liegt auf unserem Leben. Vom Kreuz Jesu zu reden, das bedeutet zunächst mal, vom Zorn Gottes zu reden. Vom Zorn, der auf jedem Menschen liegt. Und dass jeder Mensch getrennt ist von Gott und die Ewigkeit getrennt von ihm verbringen wird, wenn sich an diesem Zustand nichts ändert. Aber vom Kreuz Jesu zu reden, das heißt eben auch von der Liebe Gottes zu sprechen. Weil Gott uns so sehr geliebt hat, da wollte es nicht dabei belassen, dass wir getrennt von ihm sind, dass sein Zorn auf uns liegt. Er hat einen Weg geschaffen, dass wir nicht länger Feinde Gottes sind, sondern Freunde Gottes werden können, dass wir nicht mehr unter seinem Zorn, sondern unter seinem Wohlwollen stehen. Und dazu ist er in Jesus selbst Mensch geworden, hat auf dieser Erde gelebt, hat ein perfektes, ein vollkommenes, ein fehlerfreies, makelloses Leben geführt. Jesus war der einzige Mensch, über dem nicht der Zorn Gottes stand, als er auf dieser Erde war, weil er so vollkommen nach dem Willen des Vaters gefragt hat und ganz ihm ergeben war und ganz das getan hat, was Gott wollte. Aber dieser Jesus, der wurde ans Kreuz genagelt. Er starb dort stellvertretend. Er war dort getrennt von Gott an deiner Stelle und an meiner Stelle. Dieser ganze Zorn Gottes, der auf deinem Leben liegt, der ging über Jesus am Kreuz. Da hat sich der ganze Zorn Gottes entladen wie so ein Blitz bei einem schweren Sommergewitter. Und jetzt steht dieser Jesus vor jedem von uns und er bietet dir an, wenn du mir vertraust, wenn du mir dein Leben anvertraust, wenn du mich Herr in deinem Leben sein lässt, wenn ich in deinem Leben sagen darf, wo es lang geht, wenn du mir deine Schuld bekennst und mich um Vergebung bittest, dann stehst du auf der richtigen Seite. Dann bist du nicht mehr getrennt von Gott. Dann stehst du auf der Seite des Guten, auf der Seite Gottes. Und dann wirst du deine Ewigkeit nicht getrennt von Gott in der Hölle verbringen, sondern die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit ihm, bei Gott im Himmel, im ewigen Leben. Und diese Einladung, die steht vor jedem von uns auch heute Morgen. Vor jedem auch, der vielleicht von euch diese Einladung noch nicht angenommen hat. Sie steht heute Morgen vor dir, dass Jesus dir anbietet, dich von einem Feind Gottes zu einem Freund Gottes zu machen. Also Jesus als den Gekreuzigten zu verkündigen, wie es der Paulus sich vorgenommen hat, das bedeutet auf der einen Seite vom furchtbaren, aber doch gerechtfertigten Zorn Gottes über jedem Leben zu sprechen. Und auf der anderen Seite von der unendlichen und genauso unbegreiflichen Liebe Gottes, die jedem Menschen gilt. Aber von Jesus als dem Gekreuzigten zu reden, das bedeutet auch noch ein drittes. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bedeutet es, Jesus ist stellvertretend für dich am Kreuz gestorben. Er hat stellvertretend diesen Zorn Gottes über sich ergehen lassen. Aber es bedeutet auch, du bist mit ihm gekreuzigt. Du bist mit ihm mitgestorben. Paulus führt es im Römerbrief ganz deutlich und ganz umfassend aus, was das bedeutet. Dass du mit Jesus mitgekreuzigt, mitgestorben bist, das bedeutet, es geht in deinem Leben nicht mehr nach deinem Willen, nach deinen Wünschen, nach deinen Vorstellungen, nach deinen Zielen, nach deinen Träumen, sondern nach seinen. Er bestimmt ab jetzt in deinem Leben und möchte dir vorgeben, in welche Richtung dein Leben geht. Aber mit Jesus mitgekreuzigt und mitgestorben zu sein, bedeutet eben auch, es geht auch nicht mehr nach deinen Möglichkeiten oder eben Unmöglichkeiten. Es geht nicht mehr darum, dass du dich selber abmühen musst, jetzt endlich ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt, wie es ihm entspricht, wie es seinen Zielen und Wünschen entspricht. Weil dabei scheitern wir doch immer wieder. Wir versagen immer wieder, auch als Christen, dass wir so leben, wie es Gott eigentlich möchte. Aber weil wir mit Jesus mitgestorben sind, gilt in unserem Leben auch nicht mehr das, was unser eigenes Leben zustande bringt, unsere eigene Kraft, unser eigenes Können. Sondern wir sind mit Jesus, haben wir ein neues Leben bekommen. Ein Leben, das er selber in uns führt und er selber wird unser Leben verändern und prägen und gestalten, dass es dem entspricht, was Gott möchte. So heißt, von Jesus als dem Gekreuzigten zu verkündigen auch, dass sich unser Leben ändert, wenn wir zu ihm gehören. Dass es sich ändert in die Richtung, wie sich Gott das ursprünglich mal vorgestellt hat, als er Menschen erschaffen hat. Und diese Botschaft, Jesus und Jesus als der Gekreuzigte, die hatte der Paulus den Korinthern zu bringen damals. Und das ist die Botschaft, die auch wir als Christen zu bringen haben. Immer und immer wieder. Für die wir uns entscheiden sollen. Denn diese Botschaft, das ist wirklich eine starke Botschaft. Nicht, weil es eine tolle Methode hat oder weil wir uns anpassen an das, was eben gerade die Wünsche sind in unserer Gesellschaft. Nein, weil diese Botschaft vom Kreuz, wie es der Apostel Paulus selber formuliert, diese Kraft Gottes selber ist. Deswegen ist diese Botschaft auch eine starke Botschaft, die starke Botschaft, die wir als Christen zu bringen haben. Und damit zum zweiten Punkt, ein schwacher Verkündiger. Der Vers 3 beginnt wieder mit diesem und ich oder eben auch, kann man auch übersetzen als auch ich. Also wieder stellt Paulus diesen Bezug her zu dem, was er vorher geschrieben hat. In Kapitel 1, Vers 27, das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschanden macht. Und dann beschreibt Paulus sich, wie seine Verkündigung dieser Art Gottes entsprochen hat. Er schreibt, ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Also Paulus zeichnet hier nicht das Bild eines großen und überzeugenden Redners von sich. Und er macht damit deutlich, liebe Korinther, es lohnt sich nicht, dass ihr euch an mich, an den Paulus klammert. Es gab damals in Korinth Leute, die haben gesagt, wir glauben nur so, wie es der Apostel Paulus gesagt hat. Und andere haben gesagt, wir glauben nur so wie der Apollos. Das war ein anderer Lehrer dort, wie er es gesagt hat. Und wieder andere haben gesagt, wir nur so wie es der Petrus sagt. Und Paulus zeichnet hier ein Bild von sich, das zeigt, er war schwach, er war furchtsam, er hat gezittert. Es lohnt sich nicht, sich an ihn zu halten. Und auch für uns lohnt es sich nicht, dass wir uns an Menschen klammern. Ja, Gott braucht manchmal Menschen in ganz besonderer Weise in unserem Leben, um zu uns zu reden. Und die dürfen wir schätzen und die dürfen wir achten. Aber unser Glaube hängt niemals von diesen Menschen ab. Denn auch diese Menschen sind schwach, wie es der Apostel Paulus auch war. Das Fundament unseres Glaubens, der, an den wir uns allein hängen, an den wir uns allein klammern, von dem wir uns allein abhängig machen, ist unser Herr Jesus. Und ich finde es schön, dass der Paulus hier so ehrlich ist und sagt, eben, ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Er sagt, ich war bei euch und mir haben die Knie geschlottert, als ich zu euch geredet habe. Und wurde vorher schon gesagt, hier kann man sich so schön festhalten an diesem Rednerpult. Ich weiß nicht, ob der Apostel Paulus damals auch so ein schönes Pult hatte, das seine schlotternden Knie versteckt hat. Wahrscheinlich haben die Korinther das gesehen, wie schwach und wie furchtsam er bei ihnen war. Paulus wusste um seine Schwachheit. Er wusste darum, wie unzulänglich er ist, wenn er dieses große Geheimnis Gottes, diese große Botschaft von Jesus den Menschen verkündigen soll. Wie unfähig er eigentlich dafür ist. Aber er schämt sich überhaupt nicht, das hier so frei und offen den Korinther nochmal so richtig unter die Nase zu reiben, sie nochmal richtig dran zu erinnern. Wisst ihr noch, wie schwach ich damals bei euch war, wie mir die Knie gezittert haben, als ich bei euch war? Er schämt sich nicht. Und einige Zeit später würde er den Korinther noch einen zweiten Brief schreiben und in diesem Brief würde er sogar schreiben, ich bin stolz auf meine Schwachheit. Ich rühme mich dieser Schwachheit. Denn dort, wo ich schwach bin, da zeigt sich erst wirklich die Kraft Gottes. Und vielleicht geht es dir auch immer wieder so, dass du merkst, ich bin schwach, ich bin unfähig. Ich habe Angst davor, das zu tun, was Gott von mir möchte. Ich habe Angst davor, anderen Menschen von Jesus zu sagen. Und ich kann das aus meinem Leben bestätigen. Ja, ich kenne diese Angst. Ich kenne auch das Versagen, dass mir manchmal genau dann, wenn es nötig wäre, die richtigen Worte nicht einfallen und 5 Minuten später, wenn es dann zu spät ist, dann wüsste ich, was ich hätte sagen sollen. Wir alle kennen diese Schwachheit. Und ich möchte heute Morgen Mut zusprechen. Lass dich davon nicht abhalten, von Jesus zu sprechen. Paulus hat es auch nicht getan. Er war schwach. Er hätte sagen können, na, heute bin ich so aufgeregt, heute bin ich so nervös, heute kann ich nicht von Jesus reden. Aber er hat es trotzdem gemacht, weil er wusste, das war sein Auftrag. Das wollte Jesus von ihm. Und Jesus möchte es von uns allen, dass wir von ihm reden. Und ich möchte diesem deshalb Mut zusprechen. Tu es in deiner ganzen Schwachheit. Denn dort, wo du schwach bist, da möchte Gott sich als stark erweisen. Auf diese Kraft Gottes, diese Kraft, die dort stark wird, wo wir schwach sind, auf die hat der Paulus in Korinth gesetzt. Wir lesen in Vers 4, meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit. Also hier sagt er, auf was er eben nicht gesetzt hat, auf was er nicht vertraut hat. Und ich fand es spannend, als ich dann mal in der Apostelgeschichte 18 nachgelesen habe, wo berichtet wird, wie der Paulus nach Korinth gekommen ist und wie seine Verkündigung dort ausgesehen hat. Wer möchte, darf gern aufschlagen, Apostelgeschichte 18. Da heißt es im Vers 4, Paulus unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Er überzeugte. Das Wort, das hier im Griechischen steht, das hat genau die gleiche Wortwurzel wie dieses Wort aus unserem Predigttext mit den überredenden Worten der Weisheit, wo der Paulus sagt, ich habe sie eben nicht verwendet. Was nun? Hat der Paulus hier an die Korinther gelogen? Und was behauptet, was gar nicht stimmt, wenn er hier sagt, er hat eben nicht in überredenden Worten der Weisheit geredet, wo uns doch die Apostelgeschichte berichtet, dass er überredet und überzeugt hat. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, also einen Vers weiter, dann heißt es dort, als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Hier heißt es plötzlich vom Bezeugen. Also Paulus war umgeschwenkt, weg von diesem Überzeugen hin zum Bezeugen. Zum Bezeugen, dass Jesus der Christus, der Messias, der verheißene Retter ist. Vielleicht wurde davon oder dazu ermahnt von Silas und Timotheus, die da gekommen sind. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat er hier einen Schwenk hingelegt. Und das gilt auch für uns. Wir müssen die Menschen nicht vom Glauben an Jesus überzeugen, sondern wir müssen Jesus bezeugen. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen Jesus als den Gekreuzigten bezeugen. Jesus als den Retter, den Gott verheißen hat und den er gesandt hat. Jesus als den einzigen Weg zur Versöhnung mit Gott. Wir sollen Jesus bezeugen, auch wie wir ihn erlebt haben in unserem Leben. Und ich fand es vorher schön, in dieser Runde, wo so viele von euch das eben bezeugt haben, was ihr mit Jesus erlebt habt. Das sollen wir tun, bezeugen. Und das Überzeugen, das überlassen wir Gott. So hat es der Paulus gemacht. Zweiter Teil von Vers 4. Meine Rede bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Erweisung, da steht auch im Griechischen ein Begriff, eigentlich kommt dieser Begriff aus der Rhetorik und bezeichnet dort diesen Vorgang, dass man Menschen durch logische Argumente Schritt für Schritt von der Wahrheit der eigenen Aussagen überzeugt. Also ich begründe Schritt für Schritt logisch stichhaltig, warum das, was ich meine, was meine Überzeugung ist, warum das wahr ist. Und Paulus sagt, genau diese Beweisführung, diese logische Beweisführung, die habe ich nicht gemacht, sondern die habe ich Gott überlassen. Die Erweisung des Geistes und der Kraft. Ich habe es Gott überlassen, dass er durch seinen Heiligen Geist mit Kraft an euren Herzen wirkt und euch überzeugt von der Wahrheit dessen, was ich euch verkündige. Und so sollen und so dürfen auch wir es machen. Wir bezeugen. Wir verkündigen Jesus, wir reden von ihm. In all unserer Schwachheit, in all unserer Unfähigkeit, mit all unserer Angst. Und wir überlassen es Gott, dass er am Herzen von unseren Zuhörern, von unserem Gegenüber wirkt, überzeugt von der Wahrheit und diese Person zum Glauben kommt. Und ich finde es so ermutigend zu wissen, dass Gott sich zu seinen schwachen Verkündigern, zu seinen schwachen Boten stellt. Apostelgeschichte 18 heißt es einige Verse dann später, und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Gott hat es bestätigt. Gott hat dieses Bezeugen des Paulus bestätigt, indem er die Korinther überzeugt hat. Und ich lade euch ein, lasst auch uns darauf vertrauen, dass Gott mit seiner Kraft die Menschen überzeugt und nicht wir es mit unserer Kraft machen müssen. Ein schwacher Verkündiger war der Paulus. hinter denen sich aber Gott gestellt hat mit seiner ganzen Kraft. Und damit zum dritten und letzten Punkt, ein kraftvoller Glaube. Vers 5, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Damit, das zeigt an, jetzt beschreibt der Paulus sein Ziel, die Zielvorgabe dessen oder warum er sich für diese schwache Verkündigung, für diese menschlich nicht überzeugende Verkündigung entschieden hat. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht. Wer Menschen überzeugen will vom Glauben an Jesus, wer sie durch logische Argumente zum Glauben bringen will, der muss wissen, dass am Schluss dann auch dieser Glaube auf menschliche Überzeugungsarbeit beruht und auf logischen Argumenten. Und damit steht er immer in der Gefahr, dass jemand noch Schlaueres und jemand mit noch besseren Argumenten kommt und vom Gegenteil überzeugt. Ich schätze die Arbeit von dem Werner Gitt oder von der Studiengemeinschaft Wort und Wissen sehr. Ich habe viel profitiert von ihnen, habe mich sehr viel mit ihren Arbeiten beschäftigt. Und ich weiß, dass sie für viele eine Hilfe sind, weil sie eben auch mit logischen Argumenten den Glauben an Jesus, den biblischen Glauben untermauern. Und ich bin froh, dass es sie gibt und sie diese Arbeit machen. Aber letztendlich sollte der Glaube von uns Menschen und der Glaube, den wir bei anderen Menschen gerne sehen wollen, der sollte nicht auf diesen logischen Argumenten beruhen. Wahrer Glaube, der beruht auf Gottes Kraft. Eben darauf, dass er überzeugt, auf Gottes Überzeugungsarbeit. Denn nur er kann ja wirklich die Herzen überzeugen, wirklich am Herzen wirken, dass ein Umdenken stattfindet und ein Mensch dieses Geheimnis Gottes versteht. Das, was eben der Verstand und unsere Emotionen nicht letztendlich durchdringen und verstehen können. Und es macht uns als Verkündiger, als solche, die von Jesus weitersagen, natürlich abhängig. Und es treibt uns hoffentlich ins Gebet für die Menschen, die in unserem Umfeld sind, für unsere ungläubigen Verwandten oder Freunde, unsere Bekannten, dass wir für sie beten und dass wir Gott bitten, wirk du am Herzen dieser Menschen. Wir können ihnen Jesus bezeugen, wir können das sagen, was wir von Jesus wissen, was wir mit ihm erlebt haben. Und dann beten wir dafür, dass Gott jetzt am Herzen des anderen wirkt und ihn oder sie überzeugt und sie zum Glauben an Jesus finden. Und das ist dann wirklich ein kraftvoller Glaube, ein Glaube, der eben nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Es wäre jetzt spannend, nochmal dieses Wort Kraft Gottes zu verfolgen, wie das in der Bibel und vor allem im Neuen Testament immer wieder auftritt und was dort alles drinsteckt. Ich möchte nur ein paar, oder eigentlich ja zwei Aspekte vor allem rausgreifen. Im Brief an die Epheser, Epheser 1, Vers 20, da schreibt der Paulus, dass diese Kraft Gottes Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist die Kraft Gottes. Die kann Tote zum Leben auferwecken. Die konnte Jesus von den Toten wieder auferwecken, lebendig machen. Und es ist genau diese Kraft Gottes, genau diese Wirkung, die es auch bei uns Menschen braucht. Wir sind eigentlich geistlich tot, unempfänglich. Wir können das Wort Gottes, wir können Jesus nicht begreifen. Wir haben uns abgewandt von Gott. Wir sind getrennt von ihm. Diesen Zustand nennt die Bibel geistlich tot. Und es braucht die Kraft Gottes, die auch geistlich tote Menschen zu geistlich lebendigen Menschen macht. Die Menschen dazu bringt, Jesus zu erkennen, zu verstehen, was das für sie bedeutet, was es für ihr persönliches Leben bedeutet. Diese Kraft Gottes braucht es. Und auf dieser Kraft, auf diesem Wirken Gottes soll der Glaube beruhen. Und Petrus schreibt im ersten Petrusbrief im Kapitel 1, Vers 5 von dieser Kraft Gottes an die Gläubigen, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbar zu werden. Das ist die Verheißung, die auf diesem Glauben ruht, diesen Glauben, den Gott selber gewirkt hat. Dass Gottes Kraft, die einen Menschen mal zum Glauben gebracht hat, dass diese Kraft diesen Menschen auch im Glauben bewahrt bis zum Schluss. Durch alles Leiden hindurch, durch alle Schwierigkeiten hindurch, durch alle Widrigkeiten, durch alle Schwachheit hindurch. Es ist die Kraft Gottes, die unseren Glauben begonnen hat und die uns auch durchträgt. Und das darf ich als Ermutigung einfach auch weitergeben heute Morgen. Wir dürfen auf die Kraft Gottes vertrauen. Sie wird uns bewahren. Nicht wir selber, weil wir so stark oder so toll wären, so weise, so intelligent. Nein, die Kraft Gottes, die in uns gewirkt hat, in uns diesen Glauben geweckt hat, die wird diesen Glauben auch bewahren bis zum Schluss. So spricht dieser Text zu uns von einer starken Botschaft. Die Botschaft von Jesus, und zwar Jesus als der Gekreuzigte. Das ist das Zentrum unseres Glaubens, das ist das Zentrum dessen, was wir zu sagen haben. Und diese starke Botschaft, die wird von schwachen Verkündigern weitergegeben, von Menschen, die unfähig sind, aber hinter die sich Gott in seiner ganzen Kraft stellt und der dieses schwache Zeugnis bestätigt, indem er Menschen überzeugt und zum Glauben an Jesus bringt und dadurch einen kraftvollen Glauben wirkt in den Menschen. Ein Glaube, der auch in schweren Zeiten, in Krisen, in Herausforderungen durchträgt. Amen. Ja, ich möchte zum Abschluss der Predigt noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, jetzt haben wir heute Morgen unsere Augen auf dich richten dürfen, auf dich als unseren gekreuzigten Herrn. Du lebst heute und du bist auch heute hier gegenwärtig bei uns, aber wir wissen, dass du derjenige bist, der gekreuzigt worden ist. Und das ist das Zentrum unseres Glaubens und ja, hilf uns, dass wir das im Zentrum von unserem Glauben auch behalten, dass wir nicht von anderen Dingen reden, die vielleicht angenehmer sind und die Menschen um uns herum vielleicht lieber hören wollen, sondern dass wir dich als den Gekreuzigten verkündigen. Danke, dass wir das tun dürfen in all unserer Schwachheit, mit all unserem Unvermögen, weil wir da drinnen deine Kraft erleben dürfen. Und dass du dich dazu stellst, wenn jemand dich verkündigt, dass du an den Herzen der Zuhörer wirkst. Danke, dass du uns diesen Glauben geschenkt hast. Du hast diesen Glauben auch in unseren Herzen gewirkt. Und du gibst uns diese Zusage, dass du uns bei dir behältst, in diesem Glauben erhältst, durch deine Kraft. Dafür danke ich dir und dass wir mit diesem Wissen jetzt auch in diesen Tag und in diese neue Woche gehen dürfen. Du gehst mit uns. Habt du Dank dafür. Amen.